Willkommen bei Lore and the Story Behind mit Alexander Hartung und Marc Reisner. In diesem Podcast betrachten wir Werke aus Literatur, Film oder Spiel, die so bedeutend sind, dass sie ihren eigenen Kosmos erschaffen haben.
Willkommen bei Lore and the Story Behind mit Marc Reisner. Hallo Marc.
Hi und Alexander Hartung.
Hallo. Unser Thema heute, die drei Fragezeichen.
Yippie, aber diesmal nochmal ein ganz anderes Medium, nämlich das Hörspiel.
Ganz genau, aber ursprünglich stammen die drei Fragezeichen aus den Vereinigten Staaten. Mhm. Wollen wir ein bisschen was erzählen, wie der Ursprung ist, wo es bis heute unverändert erfolgreich ist?
Ja,
also,
klar.
Also wie gesagt, es stammt aus den Vereinigten Staaten. Der erste Autor hieß Robert Arthur und der war ein Bekannter von Alfred Hitchcock. Dann hat Arthur gedacht, der ist besonders clever. Der hat dann eine Lizenz erworben von Alfred Hitchcock, damit er seinen Namen und seinen Konterfei verwenden darf. Und das hat er von 64 Folgen lang auch gemacht. Ja. Dann hat er so ein bisschen vorgegeben, dass Alfred Hitchcock Erzähler ist, wobei das tatsächlich Peter Passetti war, der das gesprochen hat. Und hat sozusagen mit dem damals berühmten Namen Werbung gemacht. Und das auch relativ erfolgreich, weil es waren ja bis 1939 64 Folgen.
Irgendwas stimmt nicht. 1939.
1993, Entschuldigung. 1939 wäre ein bisschen früh gewesen, da hat Alfred Hitchcock noch nicht so viele Filme gemacht. Entschuldigung, erster Titel, Alfred Hitchcock and the Three Investigators.
Das Buch jetzt.
Genau. Hörbücher kamen erst viel später, sagen wir später noch was dazu. In Deutschland ging es los 1968 mit dem Seriennamen Die drei Fragezeichen, also nicht Die drei Detektive, wenn man es sauber übersetzt hätte. Und der erste Titel war Und das Gespensterschloss im Kosmos Verlag. Erst 11 Jahre später, 1979, kam das erste Hörbuch raus.
Hörspiel.
Ja, Entschuldigung. Genau, guter Einwand. Was ist der Unterschied zwischen Hörbuch und Hörspiel? Hörbuch ist ein Erzähler, der alle Stimmen übernimmt. Es hat in der Regel keine Hintergrundgeräusche oder was auch immer. Hörspiel ist, wie bei den drei Fragezeichen, unterschiedliche Erzähler. Jede Rolle wird von jemand anders gesprochen und es gibt Hintergrundgeräusche und ja, alles
Musik.
So, Musik, genau. Alles, was man sich vorstellen kann. Ja, 1993 ist das eingestellt worden, die Serie in den USA. Und seitdem wird sie nur von Deutschland, von deutschsprachigen Autoren fortgeführt. 230 Bücher sind wir aktuell, ein bisschen mehr als 230 Bücher. 16 Autoren haben sich da schon probiert. Was ich vielleicht noch einwerfen soll, sehr, sehr spannend, ist die Auferstehung, weil dieses Hörbuch ist von Andreas Eschbach.
Den kenne ich.
Gemacht worden und großartiger Schriftsteller, sehr netter Kerl. Klar.
Das Jesus-Video.
Zum Beispiel, ja. $1 Billion, solche Dinge hat er geschrieben. Also wirklich gute Sachen. Es gibt eine Parallelität, also Hörspiel, auch wenn ich jetzt mal wieder Hörbuch wahrscheinlich sage, Entschuldigung, und Bücher kommen eigentlich immer parallel. Manchmal gibt es ein paar Tage Verzögerung, aber ja, meistens hat man da schon diese Parallelität. Man kann sich also sofort entscheiden, was man machen will, ob man es lesen will oder hören will.
Mhm. Ja, also es ist wirklich ein total spannendes Thema aus dem Grund. Fang mal damit an. Als Kind haben wir es natürlich alle gehört und ich habe da auch lange drüber nachgedacht. Man muss ja bedenken, als wir in der Grundschule waren, so Ende der 70er Jahre, gab es ja gar nicht so viel auf dem Markt. Erstens gab es gar nicht so viele unterschiedliche Titel und zweitens gab es von einem Titel wie drei Fragezeichen. Ich habe jetzt nicht geguckt, aber da gab es vielleicht mal 12 bis 15 Folgen, so in der Zeit rum. Also keine 200. Also es gab, du bist einfach nicht überrollt worden von dem Zeug. Mhm. Ist auch nochmal ein ganz interessanter Punkt, weil ich meinen Sohn gefragt hat, ja, wie werden die Charaktere etabliert? Es gab ja auch kein Internet, es gab keinen Versandhandel. Du bist in einen Plattenladen gegangen oder damals war es die Fora, also in einen Laden, wo es Schallplatten und Kassetten vor allen Dingen gibt. Also drei Fragezeichen ist ja ein typisches Kassettenformat gewesen. Und dann waren erstmal gar nicht alle Titel da. Also wenn es 12 Titel gab, hatten die da vielleicht in der Auslage nur Nummer 2, 9 und 11. Also wenn das jetzt so funktionieren würde, wie du musst erstmal die erste Kassette hören, um überhaupt durchzusteigen, dann hätte sie das wahrscheinlich nie verkauft. Mhm. Drum finde ich auch, es hat schon mal sehr viel Themen und Mechaniken, die auch eine Daily Soap hat. Du kannst jederzeit einsteigen, ohne was verpasst zu haben. Du verstehst jederzeit die Charaktere, auch wenn du bei Folge 170 heute anfängst und du verstehst, wie die zusammenhängen und interagieren. Also so funktioniert auch eine Soap im Prinzip. Wenn du halt mal 5 Folgen verpasst, darfst du nicht einen Anschluss verlieren, weil sonst verliert die Soap ihre Zuschauer. Mhm. Also das finde ich schon mal einen ganz interessanten Punkt. Und den zweiten, den ich wirklich spannend finde, ist eigentlich, wenn man bedenkt, wir haben jetzt 2026, die haben sich ja kaum verändert, die Jugendlichen, also Justus, Peter und Bob. Also das sind ja keine typischen Jugendliche unserer Zeit. Das sind ja noch Jugendliche wie in den 80ern. Die haben zwar mittlerweile ein Handy und Internet, aber die interessieren sich null für TikTok, null für Insta, null für Selbstdarstellung, null Gaming. Also die zocken hier an der Playstation und ja, vielleicht erzählst du mal was zu den Charakteren. Also es ist total spannend, dass die jetzt irgendwie, keine Ahnung, gefühlt 100 Jahre alt sind, immer noch funktionieren, obwohl es irgendwie so ein bisschen die heutige Zeit gezogen wurde, ist aber dennoch so, dass das keine Jugendlichen von 2026 sind.
Ja, man muss bedenken, also die Hälfte davon, tatsächlich 50% der Hörer, sind zwischen 20 und 40. Also das heißt, man hat eine Art von Sentimentalität oder vielleicht schon Melancholie in diese Zeit zurück. Ich kenne das bei mir waren es die Yps-Hefte. Und als da vor ein paar Jahren mal angekündigt wurde, wir machen es neu, war ich total gefixt. Und dann kam das Yps-Heft aber raus für Leute wie mich in meinem Alter.
Genau.
Und das ist genau das, was ich nicht wollte. Also ich wollte jetzt nicht, dass das Yps-Heft wieder mit mir wächst, sondern dass es genau das bietet, was es früher gebieten hat. Und genauso ist es da. Wir haben das in sehr vielen Bereichen, es ist auch klug, ja nicht nur in Soap, man hat es in Tatort, in ganz vielen Dingen, weil genau das Problem hier ist, wenn ich mir so eine Serie anhöre und ich muss mit 1 anfangen und muss 235 folgen, damit ich die neueste hören kann, dann steige ich da nicht ein.
Aber wie gesagt, es gab ja am Anfang nur 12 oder 15 Folgen. Es war ja schon damals so, das ist ja jetzt kein neues Phänomen.
Nee, aber das ist klug gemacht. Wie gesagt, zu den Charakteren ist vielleicht ein bisschen zu kurz gegriffen. Man muss es ja insgesamt machen. Also das heißt, man hat das Grundprinzip nie geändert. Weil es auf der einen Seite funktioniert hat mit den Jugendlichen damals, immer noch funktioniert und einfach die Generation auch sagt, oh, guck mal, ich habe jetzt Kinder, hör dir das mal an, das fand ich ganz toll. Also ja, also die Charaktere sind ja immer in ihren Rollen. Also das sind immer die gleichen Rollen, die haben immer die gleichen Aufgaben. Es gibt halt keine Ablenkung, das ist relativ wichtig. Also jetzt wäre es Internet, Handy, damals waren es Freundinnen oder auch so familiäre Dinge, sage ich mal, die gab es gar nicht. Der Schreibstil ist an Kind, also Jugendliche angepasst. Das ist kein klassischer Krimi. Krimis sind deutlich härter und auch emotionaler. Die Geschichte ist, wie du schon sagst, immer abgeschlossen. Also es gibt auch keinen Cliffhanger in dem Sinn in die neuen Folgen, dass man irgendwie das gehört haben muss, um es zu verstehen. Und es gibt auch immer eine logische Erklärung. Das finde ich sehr, sehr faszinierend, weil die sehr viel mit Mysterien arbeiten. Und da ist auch immer die Vorgabe, dieses Mysterium, was auch immer das ist, muss logisch erklärt sein.
Also da muss ich widersprechen. Ich habe mir nämlich ein paar Folgen angehört. Und es gibt eine Folge, die heißt Der Zeitreisende. Und das haben sie wirklich total geschickt gemacht. Also sie haben dann auch angefangen zu erklären, ja, dass es gar keine Zeitreise gibt und, und. Und weil irgendwie die Tochter von der einen Dame hat halt behauptet, sie wäre mit ihrem Vater in die Zukunft gereist, wie auch immer. Und am Schluss machen sie tatsächlich so den Dreh, dass sie ins Hotelzimmer gehen und total verschwinden. Und das lösen sie dann nimmer auf. Und also sie lassen es so ein bisschen mysteriös, ein bisschen
wenigstens. Gut, okay, aber es ist ja jetzt nicht so, dass die, die Sachen, die ich so gehört habe, sind alle erklärt. Also gerade mit Mumien, Geister, Flüche, sowas. Das ist alles irgendwie dann logisch erklärt. Das finde ich auch relativ gut, weil ich persönlich als Leser finde es relativ schwach, wenn ich dann mit so einer pseudo-intellektuellen, religiös-wissenschaftlichen Erklärung abgefrühstückt wäre, wo ich dann keine Lust habe, eigentlich das zu glauben. Also das fand ich immer sehr, sehr gut, dass die da, diese eine Folge kenne ich jetzt nicht, aber
Mumie war schlimm, da hatte ich echt Angst. Also Mumie, diese sprechende Mumie so in der ersten Klasse, das war furchteinflößend. Vor allen Dingen muss man ja bedenken, Kassette, ja, die hast du ja irgendwann rumdrehen müssen. Darum habe ich irgendwann nur noch die zweite Hälfte mir angehört, wo die Mumie nicht gesprochen hat.
Ja, wir können da gerne mal zu den Charakteren kommen. Also im Original heißen die Jupiter Jones, Peter Crenshaw und Bob Andrews. Jupiter Jones, wie die bekannte, sehr gute Band. In Deutsch ist es der Justus Jonas, Peter Shaw, also nicht Crenshaw, und Bob Andrews haben sie behalten. Also Justus als der Anführer, der intelligente, analytische Detektiv. Peter sportlich, aber eher emotional, manchmal ein bisschen ängstlich. Und der Bob halt eher so der, heute würde man glaube ich sagen Nerd, oder? Also sehr faktenorientiert, sehr fleißig, sehr vernünftig und so. Und das ist so eine Sache, die ist auch sehr, sehr klug gewählt, dass ich sozusagen keine Mary Sue, würde man in der Literatur sagen, also keinen Allrounder-Superstar habe, sondern jeder hat seine Aufgabe und zusammen bilden die halt eine sehr, sehr starke Gruppe.
Zu Namen will ich noch kurz sagen, bevor ich aufs andere eingehe. Mhm. Also es ist natürlich eine Lokalisierung, soll heißen, man hat sich überlegt, kann man diese Namen gut als deutscher Jugendlicher aussprechen? Und Jupiter Jones wäre damals wahrscheinlich total verwirrend gewesen, erstmal aufgrund von Jupiter. So ist das ein Name oder so. Und wie heißt er? Peter?
Crenshaw.
Ja, ist auch zu kompliziert. Ja, Disney macht es auch ständig. Ja. Berühmtes Beispiel ist Hook aus Cars, der Abschleppwagen, der heißt überall anders auf der Welt Matters. Aber man hat festgestellt...
Mariana. Ja.
Genau,
Bullseye. Matters.
Kann Dreijäger nicht aussprechen und Peter Crenshaw ist vielleicht auch zu kompliziert. Also man hat versucht, die Namen auf die deutsche Leserschaft oder Hörerschaft anzupassen. Wahrscheinlich Leserschaft, an Hörbücher hat ja damals noch gar keiner gedacht. Jetzt habe ich auch Hörbuch gesagt, an Hörspiele. Genau, und was ich auch ganz interessant finde, ich habe mir dann überlegt, wie kann man sich mit den Kollegen identifizieren? Du hast ja schon gesagt, im Prinzip sind die sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Und was ganz typisch für drei Fragezeichen ist, ist, dass sie irgendwie Helden sind, aber eigentlich immer Angst haben und es wird eigentlich ständig einer entführt von denen. Also eigentlich sind die so Opfer und sie sind nicht die Superhelden, aber sie kriegen es trotzdem immer irgendwie geregelt.
Ja klar, das ist natürlich eine Frage der Identifizierung. Also wir haben ja im Grunde genommen auf der einen Seite die Superhelden-Comics, die in der Zeit auch sehr, sehr groß waren, unverändert noch sehr, sehr groß werden, sind und werden und gemacht und verfilmt werden. Und wir haben halt die Normalos. Und das haben wir ja auch mit TKKG, das haben wir mit den Enid Blyton-Sachen. Also wir haben einen sehr, sehr großen Bedarf von Kindern, im Grunde genommen ein Stück weit Vorbilder zu haben, die auch realistische Vorbilder sind, die sich halt nicht durch New York schwingen oder die nicht fliegen können oder sowas. Und da ist der Bedarf, wenn man die jetzt alle mal zusammennehmen wird, schon relativ groß. Wir sehen es ja auch mit den anderen Reihen. Es gibt ja die drei Ausrufezeichen noch, also für Mädchen mit Kim, Franzi und Marie.
Von denen hatte ich eigentlich bis heute noch nichts gehört gehabt. Also sind die wirklich erfolgreich?
Also immer gleich nicht so, weil das ist ja auch eher wie die drei Fragezeichen Kids für die Jüngeren. Also ich glaube, dass das nicht mehr so packt. Also das ist halt nicht ganz so angsteinflößend, nicht ganz so mysteriös, eher ein bisschen runter. Und ich glaube, das ist vielen Kids zu wenig. Die drei Fragezeichen-Kids kenne ich noch ein bisschen, aber die drei Ausrufezeichen kann ich gar nichts dazu sagen. Da habe ich auch relativ wenig gefunden. Aber es ist ja in Ordnung, dass es das gibt. Ja. Aber ich glaube, die drei Fragezeichen ohne Kids ist immer noch sehr, sehr mächtig und...
Ja, das Format ist vor allen Dingen interessant. Du hast ja vorhin schon ein bisschen angerissen. Also es ist immer so ein bisschen Mystery. Also es ist ja kein richtiger Krimi, sondern es gibt eigentlich immer so ein Geheimnis. Ja, wie du gesagt hast, Mumie, Zeitreise, lebende Tote, ja, was auch immer. Das dann am Schluss aber auch dann relativ naturwissenschaftlich aufgeklärt wird.
Ja, das ist ja auch das Spannende. Also ich finde, die Kunst der Bildung ist es immer, Kinder zu bilden, ohne dass sie gemerkt haben, dass sie gebildet werden. Und wenn man ihnen sowas wie ein Mysterium erklärt und dabei, keine Ahnung, Ägypten näher bringt mit den Mumien, die Möglichkeiten von Zeitreisen, Untergang der Titanic oder sowas, dann ist das, glaube ich, eine sehr, sehr einfache und sehr, sehr einprägsame Methode, wie Kinder was lernen. Das hat man ja auch geglaubt, dass man alle Asterix und Obelix lesen soll, weil wir danach viel besser in Latein sind. Hat nicht so geklappt, aber ich finde, dass das eine angenehme Herangehensweise ist. Und wenn man dann Kinder fixt, also bei mir war es zum Beispiel ganz stark einen Bericht über die Cheops-Pyramide und die Geheimnisse da. Und das hat mich sehr, sehr stark mit der ägyptischen Geschichte und auch ein bisschen mit der Mythologie zusammengebracht. Und das ist so der Punkt, wo ich glaube, dass das relativ gut ist, wenn man Kindern halt nicht irgendwie jetzt Mord und Totschlag näher bringt, sondern immer noch irgendwas, was man so mal normal nicht so lernt in der Schule.
Ja, was ich aber auch total spannend finde an dem Format, vielleicht geht es auch nur mir so, eigentlich verstehe ich die Geschichten zum großen Teil gar nicht. Die sind oft so wir. Also das Mysterium ist klar, ja. Es gibt eine Mumie, die spricht und daran kann ich noch erinnern, da war ein Lautsprecher versteckt. Wenn ich diese ganzen Fälle irgendwie rekonstruieren würde, ich kriege da nichts zusammen. Selbst wenn ich mir die ich mir gerade angehört habe, also es ist, ich glaube, es geht gar nicht. Also beim Krimi geht es darum, du verstehst, der hat das gemacht aus dem Grund. Bei drei Fragezeichen geht es eher um so ein Gefühl und um die Stimmung und rauszukriegen, aha, das ist Mysterium. Aber wenn du dann diesen Fall erklären solltest, ich finde die oft so total verworren. Und dann taucht der auf und der, es ist ja auch so ganz komisch geschrieben, soll heißen, es passiert ja immer zum rechten Zeitpunkt so ein zufälliges Ereignis. Mhm. Am besten ist natürlich das Telefon klingelt. Ja.
Ghost from the Machine. Ja, so.
Ja, also im Prinzip sind die ja ständig in Sackgassen und dann kommt einer, der ihnen hilft. Oder das Telefon klingelt. Ja, oder rein zufällig holt sich der Bob ein Eis und gegenüber ist die Verdächtigte. In ganz Los Angeles mit 70 Millionen Einwohnern ist er genau an dem Ort. Ja, also es gibt so viele Zufälle und ich kann diesen Fällen oft gar nicht folgen, weil die sind so Ping-Pong.
Ja, es ist ein bisschen verbesserungswürdig an manchen Stellen, aber der Punkt ist natürlich, das ist ja bei mir auch so in meinen Krimis, du musst das Tempo hochhalten. Also eine klassische Krimi-Ermittlung ist unglaublich langwierig und zieht sich unglaublich und bringt nur langsam Ergebnisse. Und das ist eine Sache, die will keiner lesen.
Das meine ich nicht. Ich meine einfach so, wie es gebaut ist. Ich habe mir auch demnächst Karpatenhund nochmal angeguckt, den Film. Bin völlig verwirrt, ja. Es ist einfach zu kompliziert für mich.
Also ich glaube, dass die drei Fragezeichen im Wesentlichen von der Liebe zu den Charakteren leben. Also es gibt einfach ganz viele Dinge, wo die Handlung sekundär ist. Für mich sind das die Eberhofer-Krimis. Ich liebe die Charaktere. Die Handlung ist mir bewusst. Ich könnte dir kaum noch einen Eberhofer-Krimi sagen, wo ich weiß, um was es gegangen ist. Das, denke ich, ist die Liebe der Charaktere. Ich meine, wovon reden wir? Wir reden hier von 50 Millionen verkauften Hörbüchern aktuell. Hörspielen, Entschuldigung. Und im Vergleich dazu 16,5 Millionen Bücher. Das heißt, das ist irgendwas, was die Leute reizt. Also 50 Millionen ist ein Wort. Ja,
ja, ist auch einfach nachzuvollziehen. Soll heißen, diese drei Sprecher, die sind ja so gut aufeinander eingespielt. Ja. Also das funktioniert einfach. Ich weiß gar nicht, also die haben natürlich ein Skript, aber wenn man sich so anhört, wie die interagieren, die Hälfte von dem, was sie da machen, steht überhaupt in dem Skript drin. Die sind so aufeinander eingespielt, ja, wenn dann der Bob sagt, hey, lass uns Fahrstuhl fahren. Und ja, okay, komm, lass uns auf die 2 drücken. Hm, wo sind wir jetzt in welchem? Also was schreibst du nicht auf? Ja, die haben es einfach drauf. Und ich habe auch extra mal angeguckt, wie die das aufnehmen, weil ich es super spannend finde. Die haben niemals die Technologie geändert. Die nehmen es auch heute noch auf Tonband auf. Mhm. Ja, und nicht irgendwie digital oder sonst was. Sie sind immer noch im gleichen Studio. Ja, da muss man auch mal Heike Dine Körning erwähnen. Das ist die Frau, die das produziert hat, die fast alle Folgen, die Regie geführt hat bei fast allen Folgen und die Königin des deutschen Hörspiels ist. Die hat auch TKKG gemacht. Kommt alles aus dem gleichen Studio. Also Europa als Verlag hat sie quasi als Flaggschiff. Und viele der großen deutschen Hörspiele, auch Huibu, also Hörspiele für Kids, wurden von ihr geschrieben, produziert, also geschrieben, besprochen, also auf das Ding bezogen, auf die Inszenierung. Und das kommt alles aus einer Hand. Und diese drei Jungs sind so gut aufeinander eingespielt, von 1979 an, dass es einfach funktioniert. Die machen ja auch große Teile der Geräusche selbst. Und ich habe mir noch überlegt, wer geht denn in irgendwie so eine Riesenveranstaltung mit 10.000 Leuten, um sich sowas live anzugucken? Mhm. Aber dadurch, dass sie A, so gut eingespielt sind und B, das auch wirklich mit Spaß machen, glaube ich, ist es eine super Veranstaltung. Die hocken da nicht vorne auf dem Stuhl, sondern die wuseln über die Bühne. Dann hat der eine die Kette vergessen, der andere lacht sich gerade kaputt. Also die nehmen die Leute halt mit. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis. Und wird es die Hörspiele nicht geben, wird sich keiner die Bücher angucken oder lesen. Von Filmen müssen wir gar nicht reden. Mhm. Auch wenn es da ganz andere Schauspieler sind. Aber das lebt eigentlich von der Magie, wie diese drei mittlerweile fast Rentner, die sind ja um die 60, ja, miteinander interagieren.
Ja, die haben ja noch viel andere Dinge. Also gesagt, wir haben ja schon die Hörspiele, dann gibt es ja auch ein Dolby Atmos Kino Hörspielformat. Die machen, wie wir schon gesagt haben, eine Tour durch Mannheim. Die waren ja in der SAP Arena. Wahnsinn, also es war nicht, glaube ich, fast ausverkauft mit über 10.000. Es gibt Theaterstücke, es gibt Comics, es gibt Computerspiele, es gibt Escape Rooms. Also es ist ja schon irgendwie eine Marke und das würden sie nicht machen, wenn es keinen interessieren wird.
Also ja, aber der Ausgang ist tatsächlich diese drei Personen.
Ja. Genau, nennen wir sie doch. Jens Wawritschek, Oliver Rohrbach, Andreas Fröhlich.
Genau. Sind dann mittlerweile natürlich auch Größen im Synchrongeschäft etc. Ja. Der Fröhlich hat Gollum gesprochen in Herr der Ringe, der Oliver, wie heißt er?
Rohrbeck.
Rohrbeck spricht Ben Stiller. Also die sind da halt von Anfang an mit reingewachsen und man hat halt den Glücksfall gehabt, dass es super funktioniert.
Ja, wie gesagt, ich habe ja, also alle meine Bücher sind ja auch als Hörbücher verfilmt und das ist halt schon so verfilmt. Heute ist halt mein Tag, vertont. Und das ist schon so, dass du im Grunde genommen den Text 1:1 dem einem Sprecher gibst und der haut es rein und dann kommt es raus. Das ist ja nochmal eine ganz andere Liga. Da wird ja erstmal unterschieden, weil länger als eine Stunde gehen die ja nicht. Das heißt, man muss schon mal anfangen, da, sagen wir mal, die Bücher zu entkernen und den wesentlichen Bereich zu nehmen. Dann braucht man gar nicht drüber reden, was für ein Aufwand das ist mit den ganzen Geräuschen, der ganzen Musik und so weiter. Also der Aufwand ist ja immens größer. Ja, und das jedes Mal, 237 Mal, Entschuldigung, wenn man die Specials nicht dazu zählen. Und das ist schon beeindruckend. Und das würde man nicht machen, wenn es nicht reinhauen würde.
Ja, Musik, da sagst du was, das ist ja auch so eins meiner Lieblingsthemen. Also keine Ahnung, aber wenn man sich so die Sachen der 80er Jahre anhört, ist es so ziemlich schräg. Also um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich habe auch echt lange drüber nachgedacht, was für eine Funktion die Musik hat. Also im Film gibt es da ja so ganz viel Theorie dazu. Ja, die unterstützt die Handlung, die spielt gegen die Handlung, die spielt den Subtext. Aber gerade bei drei Fragezeichen bin ich mittlerweile davon überzeugt, dass die Musik, deshalb geht es auch so lang, quasi so Ruhe bringen soll. Mhm. Ja, es gibt ja viel Theorie in der heutigen Zeit, wie hoch die Aufmerksamkeitsspanne von Jugendlichen ist. Da war ja das mit geringer als von was? Delfin oder was auch immer. Und die hauen halt eine Szene raus und dann spielen die wirklich relativ lang Musik. Also die machen ja nicht so einen Übergang wie im Theater. Du spielst so 10 Sekunden oder 5 Sekunden, die nächste Szene fängt an. Sondern das läuft ja wirklich eine Weile, sagen wir 20, 30 Sekunden. Und ich bin davon überzeugt, es ist einfach nur deshalb da, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen mal verschnaufen können und sich dann so ein bisschen zurücklehnen und mal kurz rekapitulieren können, was ist denn eben überhaupt passiert. Ja, dass es so eine Art Ruheschleife ist. Die Musik gibt natürlich auch ganz viel für den Rhythmus des gesamten Hörspiels her. Also ist sie langsam, ist sie schnell, die klebt die Zähne zusammen, alles klar. Aber unterm Strich bin ich der Meinung, dass das so die Ruhephase ist. Würden sie das Ding ohne Musik durchziehen, ist auch ganz interessant im Vergleich zum Hörbuch, wo das ja normal ist, ja, dann hast du wahrscheinlich bei jüngeren Zuhörern, Zuhörerinnen irgendwann den Filmriss.
Ja gut, klar. Der Klassiker ist ja auch in der Literatur, dass du mit einer Ruhephase anfängst, bevor du in die Klimax gehst. Ja. Also das ist ja immer so ein Sinuskurvenlauf. Also du kannst nicht permanent irgendwie ein Buch auf einem niedrigen Level oder auf einem hohen Level haben. Das funktioniert nicht. Und diese Klimax, Antiklimax sind super wichtig und natürlich Musik unterstützt es noch umso mehr. Wir können ja vielleicht mal, wenn wir jetzt in dem Thema sind, mal zu den Filmen gehen.
Ich würde gerne, können wir gleich machen, okay. Aber um bei dem Themenkomplex zu bleiben, ich würde gerne bei Kosmos bleiben, weil eigentlich ist es ja für Kosmos die Gelddruckmaschine.
Absolut.
Also Kosmos verlegt ja die Bücher. Und wenn mich nicht alles täuscht, war Kosmos früher, also in den 70ern, 80ern, ein reiner Buchverlag. Die haben irgendwann dann mal eine Spielezweigstelle oder einen Spielebereich aufgemacht. Und ist natürlich der absolute Traum. Du hast ein Buch, eine Buchserie, die so erfolgreich ist. Und dann hast du eh Spiele. Weil von Kosmos gibt es ja drei Fragezeichen, alles. Von Puzzle über Detektivkästen, über Fingerabdruck-Dings. Die haben sogar drei Fragezeichen in eine Serie eingebaut, die mir eigentlich persönlich ganz gut gefällt, nämlich in die Adventure Games. Das sind so Story-Spiele, wo du dann so von Karte zu Karte springst mit deinen Charakteren und hast immer ein Storybook dabei. Und in diesem Storybook kannst du halt sehen, okay, wenn ich die Schublade in der Karte aufmache, dann finde ich einen Schraubenzieher. Und dann gucke ich wieder auf meine Landkarte. Ah, da hinten ist ein Loch. Und dann wirst du gefragt, willst du den Schraubenzieher reinstecken oder hast du was? Ja, und dann steckst du einen Schraubenzieher rein. Und so ist es eine Art interaktive Geschichte. Und da bietet sich drei Fragezeichen ja wirklich perfekt dafür an. Interessanterweise haben sie aber bisher nur eins realisiert, nämlich, ich glaube, die geheimnisvolle Statue. Das müsste so von 2023 sein. Die Adventure Games gibt es seit 2019. Da schätze ich mal, gibt es jetzt so 7 bis 8. Und die bringen auch jedes Jahr noch 1, 2 neue raus. Und das ist eigentlich so in der Spielewelt, ich sag mal, ein ernstzunehmendes Format. Und ansonsten kippen wir ja relativ schnell wieder in diese Merchandising-Schiene, so wie bei Harry Potter. Man hat so ein kleines Kartenspiel oder sonst was, wo es einfach nur darum geht, ah, steht 3 Fragezeichen drauf, die Qualität von dem Spiel ist eigentlich wurscht. So, und aber mit diesem Adventure-Game, das haben sie wirklich sehr schön gemacht. Und es gibt einfach die gesamte Detektivausstattung, also inklusive digitalen, analogen Tresor. Also für Kosmos ist das die perfekte Ergänzung oder das perfekte Spielfeld. Du hast schon so Zeug, so ein Programm, und dann hast du einfach noch eine Marke, die du da draufsetzen kannst.
Gut, das haben wir ja, zu unserer Zeit waren es die Star Wars Figuren oder die Star Wars Laserwaffen oder die Star Wars Raumschiffe. Klar, das ist natürlich eine Sache, dass jemand, der Fan ist, sich jetzt nicht nur mit den Büchern beschäftigt. Du hast das jetzt relativ stark in der Romance-Geschichte, wo die Bücher halt in Schnitt haben, in Farbschnitt noch haben, dadurch ein Vielfaches teurer werden, aber die Leute bereit sind, wenn sie das dann schön irgendwie im Regal stehen haben, das zu kaufen. Also in der Sekunde, wenn du die Leute packen willst, dann wollen die auch mehr Geld ausgeben. Und da haben die das natürlich, wie wir jetzt schon gesagt haben, mit ganz vielen Dingen sehr, sehr gut gemacht.
Ja, aber es ist ja auch das Thema Kinder, Jugendliche und Detektive. Ja, du hast vorhin Yps angesprochen. Da gab es ja auch so eine Detektiv-Serie, Fingerabdruckpulver.
Geheimagentenbuch.
Genau. Und so. Ja, genau. Da bin ich damals aus der Kirche geflogen, weil ich irgendwie sonntags gedacht habe, ich müsste mal während dem Gottesdienst mal alles so mit Fingerabdruckpulver einsprühen. Das fand ich eigentlich super.
So ausgerechnet die Kirche.
Ja, was soll man da sonst machen? Also das fand ich super faszinierend. Also so dieses Thema Detektive und Jugendliche passt natürlich super. Und Kosmos denkt sich dann natürlich auch, ja, Mickey Mouse, gab auch in der Mickey Mouse eine Detektivserie.
Phantomias.
Ja, genau. Also ich meine Detektivserie in Form von Gimmicks, dass du irgendwas hast, mit dem du halt in der realen Welt interagieren kannst. Und das hat sich wirklich Kosmos perfekt einverleibt. Ja. Wenn du irgendwie 6-jährigen Neffen hast, dann kaufst du ihm halt irgendein 3-Fragezeichen-Zeug, von Handschellen bis weiß der Geier was.
Ja, es ist ja auch, das ist immer wieder beim Thema Bildung, ja, dann weiß ich, was sind Fingerabdrücke, dann kriegen die vielleicht mit, dass es eine Datenbank gibt, die AFIS oder so. Dann auch, ja, so geheime Briefkästen war ja bei uns so eine Sache. Und das ist so ein Ding, wo man einfach spielerisch Sachen lernen kann. Und das fand ich immer großartig und da war Yps großartig. Wir mussten Dinge basteln, so Lego-mäßig. Es gab, was war es denn, nicht die Urzeitkrebse, kennt jeder noch. Dann gab es Pflanzen, wo man sich drum kümmern muss.
Der Solarzeppelin.
Ja, und das sind so Dinge, und das finde ich großartig. Und ich glaube, damit kann man Kinder auch wirklich kriegen. Und daher sind so Sachen toll.
Aber da hast du dann wirklich auf die harte Tour gelernt, was der Unterschied zwischen Fiktion und Realität ist. Weil natürlich sind damals alle auf 3 Fragezeichen abgefahren und alle haben dann ein Detektivbüro gegründet, so in der 2., 3. Klasse. Nur was dann irgendwie gefehlt hat, war dass die Fälle kamen. Die drei Fragezeichen hocken ja einfach da und dann klingelt das Telefon und es kommt einer auf sie zu. Und wir haben da gesessen und da gesessen und da gesessen und werden heute noch da sitzen, da kam nie einer. Und Telefon ist auch interessant. Also sie haben ja heute, selbst in den Filmen, zu denen können wir gleich was sagen, haben sie immer noch das Telefon, ja. Also die haben zwar Handys in den Geschichten, aber sie haben ihren alten Wohnwagen und da ist ein Telefon drin. Immerhin mit Tasten, immer mit Wählscheibe. Und selbst in Filmen wird es immer wieder schön in Großaufnahme gezeigt. Und dann rufen richtig Leute noch auf dem alten, eigentlich analogen Telefon an in Rocky Beach, Kalifornien. Dazu kann man ja vielleicht auch noch was sagen. Ja, wir haben eine deutsche Geschichtenserie, die in einer fiktiven amerikanischen Stadt spielt.
Ja, aber wir müssen sagen, das kam natürlich aus den Vereinigten Staaten und es kam ja sehr, sehr lange, bis 1993 aus den Vereinigten Staaten. Da hat man sich nur übersetzt und das waren schon viele Bücher. Und das ist ja Quatsch, jetzt nach 64 Bänden zu sagen, jetzt kommen sie aus Zindelfingen oder so. Und das ist natürlich so ein cooler Ort, das ist so der Traum eines jeden Kindes, weil die haben dann den Wohnwagen beim Onkel Titus, da gibt es geheime Ausgänge, da gibt es ein Labor, eine Dunkelkammer. Keine Ahnung, ob es die Dunkelkammer immer noch gibt, die braucht man ja heutzutage nicht mehr. Aber das ist ja im Grunde das, was wir als Kind uns so gewünscht haben, so Baumhaus, irgendwie ein Versteck, wo wir machen konnten, was wir wollten. Und wo keiner gekommen ist und gesagt hat, das müsste aber leise sein oder das müsste aber mal aufräumen oder irgendwas. Und ich glaube, das ist auch so mit dem Grund, da werden einfach, na, ich sag's mal, Sehnsüchte, also Abenteuer, solche Dinge befriedigt und gezeigt, warum viele Kinder das gut finden, viele Jugendliche.
Ja, und es ist halt auch dieses Bigger than Life. Also es ist Kalifornien, es ist Hollywood, es gibt viele Millionäre dort. Mhm. Das würdest du jetzt nicht hinterfragen, ja. Wäre das jetzt irgendwie Sindelfingen und du hättest lauter exotische und exzentrische Milliardäre und Millionäre, würdest du immer sagen, hä, Sindelfingen. Aber Großraum Los Angeles wird kein Mensch hinterfragen. Und es gibt ja immer wieder diese Beziehung zu Hollywood. Ich fand es auch ganz interessant. Ich habe mir natürlich so ganz gezielt auch so Hörbücher angehört, wo ich so ein bisschen Bezug zu habe, zu Theater und Kino. Und du merkst eigentlich, die Autoren haben relativ wenig Ahnung von Theater und Kino. Also erstmal, diese Charaktere sind alle so platt, die innerhalb dieser Theater- und Kinowelt agieren. Mhm. Und so, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, mir hat mal eine Autorin von einer Soap gesagt, weißt du, Marc, ich muss so viel arbeiten, ich kann es ja gar nicht erleben. Also was ich schreibe, kenne ich auch nur aus dem Fernsehen. Weil wenn ich vom Arbeiten komme, lege ich mich nur vor den Fernseher und das tue ich am nächsten Tag mitnehmen. Und so kommt mir das vor, wenn dann irgendwelche alten Divas beschrieben werden. Gerade so diese alten Stummfilmstars oder auch Theaterschauspielerinnen, die sind alle so überzogen und überzeichnet, so wie Gloria Swanson in Sunset Boulevard. Mhm. Also so ist ja keine Schauspielerin in Wirklichkeit gewesen. Das war ja schon die Persiflage auf eine Schauspielerin. Und die sind dann alle so in drei Fragezeichen so. Und oh, ihr müsst jetzt raus, das Amtsblatt kommt, das Stadtmagazin, ich muss ein Interview geben. Also wenn du auf so einem Schauspielerlevel bist, dass du dich für besonders toll hältst, würdest du mit denen gar nicht reden. Ja. Also ist alles irgendwie so zusammengeklebt. Und also
klar, das ist eine Zeitfrage. Ich meine, ich gehe auch regelmäßig nach Berlin, München, Hamburg. Jetzt gerade morgen fahre ich wieder zur Recherche dahin. Also das ist alles so ein Ding, die Frage, ich habe jetzt halt, hängt der jetzt halt eine Woche rum. Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, nicht 2 bis 3 Bücher im Jahr schreibst, sondern halt 20, dann hast du die Zeit nicht mehr. Und das ist ja auch nicht der Grund, warum die Leute das lesen. Also die glauben das ja. Es geht ja um die Charaktere und so grob um die Geschichte und nicht so um den Hintergrund und wie ist jetzt Hollywood, ist Hollywood wirklich so? Also ich war vor ein paar Jahren wieder mal dort. Das ist jetzt kein schöner Ort. Also in Hollywood selbst will ich nicht leben. Es gibt da sehr schöne Orte. Venice Beach, ja, Beverly Hills, Bel Air. Aber Hollywood will eigentlich kein Mensch leben.
Nö, ist ein Industriepark. Aber das meine ich ja nicht. Ich meine einfach, dass die Charaktere so völlig überzogen sind, ja. So, und also die Nebendarsteller oder die Dings, das sind alles dann immer irgendwelche Promis, die. Aber vielleicht macht es auch das aus, dass die so exzentrisch sind und übertrieben. Aber wir können ja nochmal 2, 3 Sätze zu den Filmen sagen. Knüpft ja gut an Hollywood-Filmproduktion, Alfred Hitchcock. Nach wie vor finde ich das echt einen großen Wurf. Ja. Ich habe das als Kind auch nie kapiert, was der damit zu tun hat. Aber Alfred Hitchcock hast du irgendwo gehört gehabt und Alfred Hitchcock präsentiert. Muss ja, ja super sein.
Ende der 60er, 70er Jahre war das ja der Gott.
Ja, es war der absolute Superstar. Ja. Genau. Also im Prinzip bei den Filmen gab es so, oder gibt es 2 Serien. Einmal eine von 2007 bis 2009. Ja, das ist so die bisschen ältere und die aktuelle jetzt von dem Tim Dünschette heißt er, von 23, 25 und 26. Die fände ich jetzt erstmal interessanter, weil die auch gerade ziemlich gehypt wird.
Wobei Serie muss natürlich, es waren 2 Filme.
Und jetzt 3 Filme.
Und jetzt 3 Filme. Also Serien klingt jetzt so ein bisschen
wie. Ja, ja, also keine Serie im
genau, Sinne von. Das Geheimnis der Geisterinsel und der verfluchte Schloss war.
Genau, waren die 2 älteren. Mhm. Und jetzt die neueren. Erbe des Drachen, Karpatenhund und Toteninsel. Und das ist insofern interessant, weil ich schätze, wie es gebaut ist, ist es wirklich als Trilogie aufgebaut oder gedacht gewesen. Weil der erste Teil, Erbe der Drachen, machen sie tatsächlich was, was die Hörbücher nicht machen. Sie haben eine eigene Geschichte geschrieben, die basiert jetzt nicht auf einem da bekannten Geschichten, wo die Charaktere eingeführt werden. Und da haben sie möglichst viele Infos über die Charaktere auch irgendwie mit einfließen lassen. Ja, auch
Peter Shaw.
Genau, Peters Vater, der arbeitet in einer Special Effect Firma. Auch wieder ganz lustig. Ja, Special Effect sind ja analoge Effekte. Ja, also so, ja, da müssen sie auch irgendwelches Blut anmischen und so. Also eigentlich genau das, was Kids machen wollen. Also so die perfekte Konstellation zu finden, wie dann Blut aus einem Grabstein läuft, ja, weil es einen Vampirfilm drehen. Und da wird dann immer wieder Bezug drauf genommen, auch innerhalb der Hörspiele, dass der Vater halt quasi in der Filmbranche unterwegs ist und manchmal tut er denen sogar Aufträge besorgen. Ja. Also dieser erste Film dient eigentlich dafür, eine Exposition zu schaffen. Der zweite, Karpatenhund, ist eins der beliebtesten Hörspiele von 3 Fragezeichen. Da hat man wirklich einen Klassiker und einen Standard im Sinne von, naja, wir gucken mal, was mögen die Leute und das ist so ein Fall, den man wiedererkennt, der ganz typisch für die 3 Fragezeichen ist. Da gibt es auch Rankings, ja, was ist der beliebteste Fall, der unbeliebteste Fall. Ob das natürlich realistisch ist, ja, wenn es, wie gesagt, in den 80er Jahren nur 15 Hörbücher gab oder Hörspiele, ist ja klar, dass wenn da die älteren Leute mitreden und mitstimmen dürfen, von diesen 15 relativ viele in der Top 10 sind, weil man die tendenziell öfters gehört hat. Ja, auch da nochmal, man hat ja damals nicht wie heute ein Spotify gehabt mit der ganzen Welt, sondern du hattest deinen Koffer und in diesem Koffer waren vielleicht 15 Hörspiele drin. Und wenn du Glück hast, hast du alle 6 Wochen mal eins von deinen Eltern gekriegt. Und ich habe auch irgendwie noch so ein Gefühl, dass 3 Fragezeichen ganzen Tuck billiger waren als die anderen. Ja, weil sie wahrscheinlich die Rechte selbst hatten und von Perry Roden und so mussten sie halt Lizenzgebühren abgeben. Und das könnte auch nochmal das so ein bisschen angeschoben haben, dass das das billigste Format war. Ist aber nur so eine ganz nebulöse Behauptung. Und dann hast du halt diese 15 Hörspiele gehabt und nicht mehr. Also hast du die gehört, bis du quasi auswendig gekannt hast oder sie geleiert haben. Und das ist anders wie heute. Naja, ich gehe auf Spotify und höre das alles durch. Ja, und Karpatenhund war, glaube ich, Nummer 8. Ist auf jeden Fall bei diesen 15 dabei. Also einer der Klassiker. Und dann kommt ja, der kam ja dieses Jahr ins Kino, also 26, Toteninsel. Und Toteninsel ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiges Konstrukt in 3 Fragezeichen, nämlich es war eine Jubiläumsausgabe. Und wenn ich nicht alles täuscht, ist es die Nummer 100. Also Toteninsel müsste Episode 100 sein, 200 glaube ich nicht. Aber also es müsste Episode 100 sein. Und die ist mega beliebt bei den Fans. Und es war auch ein dreibändiges Werk. Das war nicht nur ein Band, sondern 3 Bände. Und deshalb ist diese Geschichte auch episch ausgebreitet. Es ist auch eine Reisegeschichte, ja. Die verlassen Rocky Beach und reisen durch die Welt und Mysterien. Ich habe den Film leider nicht gesehen, weil der läuft momentan, naja, er läuft nicht mehr ganz im Kino. Aber er ist auch noch nicht bei Amazon oder so verfügbar. Aber gerade auch viele Erwachsene, die ich gehört habe, finden den alle super. Der hat so richtig Indiana Jones Flair. Und das musst du halt erstmal hinkriegen. Und so hast du eine Trilogie mit einer Exposition. Wir lernen die Charaktere kennen. Teil 2, wir nehmen so eine der Geschichten, die ganz typisch ist für 3 Fragezeichen. Und Teil 3 als Höhepunkt, wir bringen die Geschichte, die am epischsten ist. Gut gemacht, ja. Man kann vielleicht noch hinzusagen, als letzter Satz, wenn du in Deutschland Geld verdienen willst im Kino, falls es überhaupt noch geht, aber das galt eigentlich schon immer, dann musst du Kinderfilme machen. Warum?
Keine Ahnung. Ich dachte eher die Comedy, also so die Til Schweiger und die Bulli-Sachen gehen.
Na, es geht ja um Zuschauer. Es geht ja um Zuschauer. Warum machst du einen Kinderfilm?
Weil dann immer 2 reingehen, der Erwachsene und das Kind.
Genau, oder sogar mehr. Mhm. Ja, also Bulli-Film gehst ja vielleicht mit einer Frau rein, aber Kinderfilm geht dann meistens Eltern mit Kindern oder Eltern mit 2 Kindern. Also du verkaufst einfach grundsätzlich mehr Karten, weil das ist ja auch immer dieses ganze Gerangel um die FSK, also die freiwillige Selbstkontrolle. Das können wir mal ein anderes Mal erklären, wie das funktioniert. Nur 1-2 Anmerkungen. Man kann das FSK-Rating als Filmproduktion anfechten. Und Disney macht das eigentlich fast immer, weil die versuchen, das möglichst niedrigste FSK zu kriegen. Logisch. Weil je kleiner, also wenn es ab 6 ist, gehen auf jeden Fall die Eltern mit. Mhm. Bei 12 wird schon wieder kritisch, ja. Und dann ist die Zielgruppe größer, ja. Da gehen auch eher die Großeltern mit, wenn das 0 oder 6 ist. Ja, und da kannst du einfach mehr Eintrittskarten verkaufen.
Ja, ich gehe gerade, meine Tochter ist jetzt gerade 7, mit der gehe ich öfters ins Kino, aber das sind schon ein paar Disney-Filme, die sind krass. Also gerade bei Jana geht der mit dem Feuerdämon und Horror-Story und der vernichtet die ganze Welt. Und da geht es schon manchmal ab, wo ich denke, holla die Waldfee. Also ein klassischer 6-Jähriger kann das überfordern. Sag uns vielleicht aber mal was zu den, also zu dem Erfolg. War es ein Erfolg, die 3 neuen Filme, 23, 25, 26?
Da muss ich ehrlich sagen, habe ich gar nicht geguckt. Kann mir aber kaum vorstellen, dass es kein Erfolg war, einfach weil das Franchise so bekannt ist und wäre es kein Erfolg gewesen, hätte man den 2. und 3. Teil gemacht. Mhm. Aber ich habe mir jetzt überhaupt nicht die Einspielergebnisse angeguckt, zumal der letzte Teil sogar noch in der Verwertung ist.
Ja klar, ich hätte mir auch gerne angeguckt, ich bin nicht ins Kino gekommen. Aber wie gesagt, wie du schon sagst, gibt es im Moment nicht. Ich schaue mir auf jeden Fall an. Ich habe auch viel Gutes gehört. Es ist die Frage, ob das hier was für mich ist. Aber ja, so was ich jetzt so vom Marketing und so, wie das auch beworben worden ist, ist da schon ein großer Aufwand dahinter.
Ja, aber wie gesagt, Erwachsene finden ihn ganz gut und vielleicht auch als kleine Anekdote. Ich habe auch den Förderverein von der Schule und wir hatten dann ein Preisausschreiben und erster Preis war ein Kinobesuch für eine Schulklasse. Und nachdem die den dann gewonnen hatte, habe ich auch überlegt, Mist, in was für einen Film wollen die? Und dann hat die Lehrerin gesagt, naja, ihr müsst euch gar nicht drum kümmern. Ich frage die Klasse und es war sofort 3 Fragezeichen. Mhm. Also es ist auch noch, es war eine 6. Klasse, ja. Also das Thema ist einfach präsent. Und die schaffen es wohl tatsächlich, auch wenn es die 3 Ausrufezeichen gibt. Aber ich kenne auch wirklich viele Mädchen, die das hören. Irgendwie finden es auch Mädchen cool. Ja, also man braucht nicht unbedingt ein Mädchenformat als Alternative, sondern die klassischen 3 Fragezeichen sieht man ja auch, man muss ja nur mal ins Publikum gucken, wenn die wirklich so eine Lesung machen. Da sind ganz viele Frauen dabei. Also man kann da viel darüber diskutieren, ob das damit zu tun hatte, dass es früher keine Alternativen gab. Aber 3 Fragezeichen war als Hörspiel auf jeden Fall immer ein Format, was auch Mädchen cool gefunden haben.
Wobei man muss fairerweise sagen, es gab sehr viele Frauen-Alternativen, gerade so mit Hanni und Nanni und auf dem Pferdebauernhof oder
Bibi
sowas.
Bibi Blocksberg, ja.
Genau, aber das waren halt keine Abenteuer-Detektivgeschichten. Ja. Also es gab schon... Na klar, das ist natürlich auch für Frauen spannend. Klar, ich sehe es ja bei meiner Kriminalliteratur, die meisten sind Frauen, die das lesen. Also Krimis ist, was die Leserschaft betrifft, eine Frauendomäne.
Ja, auch das ist, glaube ich, nochmal so ein Dreh. Wir haben ja nie über Hörspiel in Amerika geredet. Ja, da gab es ja so ein paar Versuche. Aber Hörspiel ist erstmal was sehr typisch Deutsches. Also mit Europa war da einfach so ein leuchtender Stern am Himmel. Aber der andere Punkt, der natürlich auch nochmal ganz typisch ist, ist auch Krimi. Also das Krimi-Format ist auch sehr, sehr beliebt in Deutschland. Ja, sieht man ja, was im Fernsehen produziert wird, sieht man, was an Büchern produziert werden. Und drum ist es eigentlich eine super Kombination. Man hat Krimi. Das ist vielleicht auch was, was Eltern eher akzeptiert haben oder heute akzeptieren vom Format her, wie wenn es jetzt so Fantasy ist. Ja, wenn ich mal an die 80er Jahre denke oder an die 90er, da war das ja noch alles gar nicht so präsent vor Herr der Ringe, ja, wo man dann gesagt hat, ja, wir gucken ja immer Tatort und drei Fragezeichen ist so die Kinderversion davon. Ja, drum glaube ich, sind da einfach viele Dinge optimal zusammengekommen. Die Formate, also das Format, die Geschichte, diese drei Sprecher, die auf ihre Art und Weise herausragend sind, auch wie sie miteinander interagieren. Und dieses, es ist Mystery und immer spannend wird doch aufgelöst. Und vielleicht als letzter Satz, wir wissen ja, dass gerade die Mystery-Formate wie Akte X und Stranger Things auch ganz stark Frauen ansprechen und auch wirklich die wenigen Formate sind, die so von den Zuschauer, Zuschauerinnen 50-50 haben. Bei anderen Dingen geht es sehr weit auseinander. Wenn Mystery drin ist, dann passt es. Ja. Man hätte es mal gucken können, wie viele Frauen, wirklich drei Fragezeichen, wie groß der Anteil ist, aber klingt erstmal alles voll nachvollziehbar.
Eine der erfolgreichsten oder die erfolgreichste Hörspielreihe in Europa, auf jeden Fall.
Weltweit.
Weltweit sogar. Also man kann nur sagen, was immer sie machen es mit richtig und sie machen es richtig gut.
Und sie machen es, wie gesagt, noch so wie in Anfängen 1979 und heute auch noch das gleiche Team. Hut ab.
Dann vielen Dank für die Infos, Marc.
Ja, ich danke dir und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wurde produziert im Tonstudio Schraubfabrik in Mannheim, dem Tonstudio für Recording, Mixing und Mastering.